Fluchtpunkt Erde. Ein Hörbuch zum Nachdenken. Text Hasso von Winning. Musik Markus Wimmer.
Eyed Milad Said. Alles Gute zum Geburtstag. Heute ist mein Geburtstag. Vater hat mir als erster gratuliert. Aber es waren seltsame Worte. Adil, du bist nun mein Großer. Ich bin stolz auf dich, hat er gesagt und mich bedeutungsvoll angeschaut. Und etwas leiser, bald werde ich einen starken jungen Mann an meiner und Mamas Seite brauchen. Was er wohl gemeint hat? Seine Worte gehen mir den ganzen Tag nicht mehr aus dem Kopf. Am Nachmittag sind fast alle Verwandten und auch ein paar meiner Freunde eingeladen. Schon seit Tagen habe ich mich darauf gefreut. Schließlich werde ich ja jetzt 12 Jahre alt. Im Hof hinter dem Haus ist alles bunt geschmückt. Farbige Girlanden, bunte Lichter, Tische mit Kuchen in allen Farben. Ich freue mich, dass mein Lieblingsonkel Hakim mit seiner Familie da ist. Unter all den fröhlich schwatzenden Gästen suche ich meinen Freund Mohammed. Aber ich kann ihn nirgends entdecken. Sicher darf er nicht kommen, weil er Moslem ist. Muslime feiern nicht Geburtstag. Ich habe meinen Vater einmal gefragt, warum wir das tun. Er hat mir nur ausweichend geantwortet, wir sind halt etwas anders als die meisten Menschen hier. Ich habe das nicht verstanden, wie so vieles. Warum kann Vater nicht mehr als Maurer arbeiten, wie er das früher tat? Jetzt verdient er als Kanalreiniger viel weniger für uns. Ich habe Mutter oft klagen gehört. Und seit dieser Krieg begonnen hat, dürfen auch manche meiner Freunde nicht mehr zu uns kommen. Ich verstehe auch nicht, warum immer wieder Flugzeuge über die Stadt fliegen und wir ganz schnell in den Keller müssen. Ob das alles etwas mit dem zu tun hat, was Vater heute Morgen zu mir sagte? Bald werde ich einen starken jungen Mann an meiner und Mamas Seite brauchen.
Zwischen 1821 und 1912 gingen 5,45 Millionen deutsche Auswanderer in die USA. Die Verelendung großer Teile der Bevölkerung und eine anhaltende Wirtschaftskrise lösten eine Massenemigration, die größte des 19. Jahrhunderts, aus. Einen zusätzlichen Anreiz zur Auswanderung bildeten die Nachrichten von Goldfunden in Kalifornien seit 1848, die den kalifornischen Goldrausch auslösten. Zu der wirtschaftlich motivierten Auswanderung kam um 1848 auch eine politische, die ihren Höhepunkt nach der gescheiterten Märzrevolution in Deutschland fand. Diese Emigranten werden gemeinhin als 48ers, 48er, bezeichnet. Diese Auswanderer glaubten, ihre Auswanderung sei ungesetzlich. Viele junge Männer wollten sich auch der Wehrpflicht entziehen und hatten keinen Mut, sich den Praktiken der Auswanderungsagentur der Reederei Hapag zu widersetzen. Wenn sie es dennoch taten, wurden sie von einem der bestochenen Polizisten verhaftet, eingesperrt, geschlagen und auf andere Weise misshandelt, bis sie nachgaben und den Weisungen der Agenten folgten. Diese Agentur schloss in den späten 1880er Jahren mit etwa 12.400 Menschen pro Jahr Überfahrtsverträge ab. Weit verbreitete Korruption im Verwaltungsapparat wird für das Funktionieren des Systems verantwortlich gemacht.
Asylanten, geh, das sind eh los Wirtschaftsflüchtlinge. Seenotrettung, Schlepperbanden sind das.
Die sollen nur bleiben, wo sie herkommen und für ihre Sippschaft sorgen.
Musik. Leise blüht der Mandelbaum, das Öl fließt voll, du fasst es kaum. Der Mensch, er singt, er lacht, erzählt vom Leben, das er nicht erwählt. Der Weises wurde ihm geschenkt. Die Heimat ist sein Land, er denkt, das ist das Paradies, das bleibt. Und die Zukunft öffnet sich ganz weit. Der Frühling erstarrt, der Winter wird kalt. Der Frost der Macht erhebt seine Hand. Die Freiheit zerbricht in der Spirale Gewalt. Das Grollen der Bombe überrollt das Land. Schweigend breitet sich das Gift, der Hass. Wo Armut wächst, wird Frieden blass. Dein Nachbar war eben noch dein Freund. Trotz anderen Glaubens war dir fest vereint. Nun kannst du nicht mehr auf ihn bauen. Angst fasst nach dir, zerstört Vertrauen. Es wird ein Schuldiger gesucht. Das kommt von dir, drum sei verflucht. Es wächst die Angst, wird Liebe kalt. Die Herren fürchten um den Thron. Gewehr und Knüppel dir Lohn, wo Freiheit kämpft um ihren Halt. Hass spaltet Vater von dem Sohn. Ist das doch mein Land, wo ich wohn? Im Roten Meer versinkt die Kraft der Sonne, die mir Freude schafft. Der Frühling erstarrt, der Winter wird kalt, der Frost der Macht erhebt seine Hand. Die Freiheit zerbricht in der Spirale Gewalt, das Grollen der Bombe überrollt das Land.
Onkel Hakim und Tante Aliyah kommen auf mich zu. Sie geben mir ein Geschenk. Adil, vielleicht kann es dir noch nützlich sein. Ich mache mich daran, die Verpackung zu öffnen. Sie ist nicht groß, einfach eine Tageszeitung. Ich weiß, früher hatten sie mehr Geld und konnten uns Kindern größere Geschenke machen. Heute geht es auch ihnen nicht mehr so gut. Onkel Hakim hatte einmal einen Lebensmittelladen. Jetzt ist er Straßenhändler. Gerade als ich die neue Taschenlampe entdecke, ist das Brummen von Flugzeugmotoren zu hören. Sofort springen die Erwachsenen auf. Schnell, Kinder, in den Keller! Ich renne los, nehme mir noch das erstbeste Kuchenstück vom Tisch und hocke mich im Keller an die Wand. Dort soll es am sichersten sein, wenn Bomben auf das Haus fallen.
»Ich habe Angst«, flüstert meine Schwester Fadila.
»Ich auch. Eigentlich will ich doch jetzt ein Mann sein. Aber ich habe oft Angst. Um meine Schwester Fadila, um meine Mama Yasina und natürlich auch um meinen Vater Malek.
Aber ich habe auch Angst, dass ich eines Tages nicht mehr in die Schule gehen darf. Dabei will ich doch so viel lernen, damit es uns später einmal besser geht. In die Stille hinein, die plötzlich entstanden ist, höre ich Vater zu seinem Bruder Hakim sagen, wir werden nicht länger bleiben können. Zu vieles macht uns das Leben schwer. Der Mann in Damaskus nimmt uns immer mehr. Wie sollen wir unseren Kindern eine Zukunft bieten? Onkel Hakim stimmt ihm zu. Bald werden sie den Kindern verbieten, in die Schule zu gehen. Ihre Freunde dürfen nicht zu ihnen kommen und unseren Glauben dürfen wir nicht zeigen. Ich verstehe nicht, was sie meinen. Aber ich spüre, es geht um unsere Zukunft. Und die sieht düster aus. Was wird geschehen? Müssen wir weggehen, wie viele andere auch? Ich habe Angst.
Wie die aktuelle, so hatte auch die Diskussion Ende des 19. Jahrhunderts vor allem einen wirtschaftlichen Kern. Waren nach einer starken Rezession, der sogenannten Gründerkrise, die Auswanderungszahlen vor allem in die USA in die Höhe geschnellt, wurde Deutschland mit Beginn der wirtschaftlichen Erholung plötzlich selbst zum Ziel von Einwanderern. Ende des 19. Jahrhunderts. Im Ruhrgebiet wurde Kohle gefunden, zunächst oft nur wenige Meter unter der Oberfläche. Bald eröffnete eine Zeche nach der nächsten. Hunderttausende fanden alleine in den Kohlegruben Arbeit. Der enorme Arbeitskräftebedarf konnte nur mit ausländischen Arbeitern gedeckt werden. Deutschland wurde nach 1890 zum zweitgrößten Einwanderungsland der Welt, übertroffen nur noch von den USA. 1914 lebten im Deutschen Reich 1,2 Millionen sogenannter ausländischer Wanderarbeiter. Doch die eigentlichen Wanderungsbewegungen waren noch viel größer. Denn die Zahl von 1,2 Millionen umfasst weder Schwarzarbeiter noch jene Arbeitskräfte, die innerhalb des Deutschen Reiches umzogen und von der Mehrheitsgesellschaft dennoch als auswärtig empfunden wurden. Die bekannteste dieser Gruppen, die der Ruhrpolen, hat bis heute im Ruhrgebiet ihre Spuren hinterlassen, nicht zuletzt ihre Namen, wie schon ein Blick ins Telefonbuch zeigt. Dabei waren die meisten Ruhrpolen deutsche Staatsbürger, denn es gab damals keinen polnischen Staat.
Fluchthelfer, ein kriminelles Geschmaus ist das, sonst nix. Das Boot ist voll, bei uns ist kein Platz mehr. Abschiebung schafft Wohnraum, gell?
Ich lebe aus Liebe, ich liebe mein Leben. Was ist nur der Mensch, dass er solches zerstört? Wer darf denn mir solches Lieben verwehren, wenn alles, was in mir ist, Leben begehrt? Wer ist denn mein Richter, mein König, mein Herr, der denkt, dass der Mensch des Menschen Raubtier wär? Wer gibt dir das Recht, dass du meine Zukunft bestimmst und damit mir alles, was mir lieb ist, wegnimmst? Mein Land, das ich liebe, ist nicht länger der Ort, an dem meine Zukunft wächst. Ich muss fort. Wo ist das Land der Gerechtigkeit, wo jeder Mensch lebt und der Frieden bleibt? Ich fliehe vor Menschen, ich fliehe vor Not. Ich suche nach Freiheit, ich suche nach Gott. Wo ist dieser Ort, der mir Leben gewährt? Wo bist du, mein Schöpfer, der mit Hoffnung mich nährt? Was bleibt, wenn ich gehe? Was nehme ich mit? Ich hab solche Angst vor dem scheidenden Schritt. Wenn heute ich fliehe, was ist dann mein Morgen? Wo ist meine Zukunft, die frei ist von Sorgen? Mein Land, das ich liebe, ist nicht länger der Ort, dem meine Zukunft wächst. Ich muss fort, wo ist das Land der Gerechtigkeit, wo jeder Mensch lebt und der Frieden bleibt. Mein Land, das ich liebe, ist nicht länger der Ort, an dem meine Zukunft wächst. Ich muss fort, wo ist das Land der Gerechtigkeit, wo jeder Mensch lebt und der Frieden bleibt.
Noch in der Nacht muss ich meinen Rucksack packen. Was soll ich mitnehmen? Ich kann mich nicht entscheiden. Was brauche ich wirklich, wenn wir jetzt unsere Heimat verlassen? Mein Lieblingspulli? Ja, auf jeden Fall mein Gute-Gedanken-Buch, das meine Eltern bei meiner Geburt begonnen haben. Mein Schulbuch für die ersten Worte im Englischen? Wohl eher nicht. Die neue Taschenlampe von Onkel Hakim. Wie gefährlich wird die Reise nach Deutschland, von der Vater spricht? Es ist stockdunkel. Wir steigen in einen Bus. Meine Familie und auch die von Onkel Hakim. Ich spüre die Unruhe bei den Erwachsenen. Ich ducke mich in meinen Sitz. Es sind wohl Stunden vergangen. Der Bus wird langsamer. Schließlich bleibt er stehen. Der Fahrer springt aus dem Bus und läuft davon. Was geschieht da? Männer mit Gewehren über der Schulter steigen ein. Alle müssen raus. In zwei Gruppen aufteilen, schnell. Vater und Mutter halten uns, Fadila und mich, fest bei der Hand. Die Männer treiben uns mit lauten Kommandos voran. Wir warten durch einen kleinen Fluss. Auf der anderen Seite werden wir in einen Lastwagen getrieben. Vater sucht die Familie seines Bruders. Wo ist die zweite Gruppe? Er fragt einen Führer. Der gibt keine Antwort. Er sagt nur barsch: Willst du nach Deutschland? Dann frag nicht viel. Vater, wie lange brauchen wir noch nach Deutschland? Vater schaut mich lange an. Adil, sei ein tapferer junger Mann. Niemand kann das wissen. Nach Tagen höre ich auf zu zählen, wie oft wir aus Fahrzeugen aus- und wieder eingestiegen sind. Wie viele Kilometer wir zu Fuß durch dunkle Wälder und eiskalte Flüsse getrieben werden. Wie oft wir nachts nur in Decken gehüllt, in verlassenen Häusern oder Scheunen schlafen müssen. Und immer wieder sind es andere Männer, die uns führen. Und wie viele Male muss ich mit ansehen, wie Vater mit ihnen in Streit gerät. Ich sehe sein sorgenvolles Gesicht, wenn er seinen Beutel öffnet, in dem er unser Geld versteckt hält. Wird einmal nicht mehr genug darin sein, um es den schreienden Männern zu geben?
Aus einem Tagebuch von 1945. Donnerstag, 8. Februar. Wir wollen weiter, aber die Straße auf der Nehrung ist total verstopft. Von Danzig kommen viele Soldaten und wir müssen anhalten. Wir nächtigen unter freiem Himmel auf einem freien Platz. Wir kochen Kaffee vom Schneewasser mit grünem Reisig. Jeder sieht zu, wie und wo er etwas kochen kann. Freitag, 9. Februar. Wir fahren über die Dünen am Ostseestrand entlang. Die Pferde sind durchgefroren und das Futter geht langsam zu Ende. Die Wagenräder mahlen im Seesand. Die armen, tragenden Tiere sind bedauernswert, aber man kann ihnen nicht helfen, nur immer vorwärts. Es ist außer dem Ort Karlberg keine menschliche Behausung in Sicht. Wir sind wie in der Wüste. Viele haben kein Brot mehr. Die Not bricht an. Wir sind 101 Personen auf 13 Wagen. Sonnabend, 10. Februar. Wir haben kurz vor Abend das erste westpreußische Dorf Stegen-Stutthof erreicht. Die Leute sind sehr abstoßend zu uns und nehmen uns nicht auf. Sie schicken uns von einem Ort zum anderen, bis wir endlich nachts gegen 11 Uhr Unterkunft in einem Kuhstall zugewiesen bekommen. Der Bauer dieses Hofes beschimpft uns. In seine Dunggrube kippt mein Wagen und bleibt so bis zum nächsten Morgen liegen. Nachbarwagen werden bestohlen. Wir merken, dass wir nicht mehr in Ostpreußen sind.
Geh nix wie Russenhausen, da bei uns, das siehst du ja schon am Namen. Geh, hör mal bloß auf mit den Kopftuchtrutscheln da und den Messermandel.
Haben wir Kinder fangen gespielt, mit dem Holzgewehr auf den anderen gezielt. Wir haben uns dabei doch gar nichts gedacht, für uns nur ein Spiel. Wir geben doch Acht. Haben wir Kinder den Tod schon gesehen, tote Federn im Winde verwehen, kalt kriecht die Angst ins kindliche Herz, friert ihre Seele mit stechendem Schmerz. Das ist ernst und kein Spiel, mein Kind. Hör mal mit dem Tod, spielt man nicht. Lässt du nicht leben, verlierst du dein Gesicht. Übst du Gewalt, Not und Leid, deine Henker sind. Sag Vater, sag Mutter, warum tut das weh? Mein Traum vom Leben erfriert im Schnee. Ist eure Liebe nicht stärker als Tod? Wärmt mir meine Seele in kindlicher Not.
Nachts träume ich von Mohammed und meinen anderen Freunden. Ich träume von der Mandelblüte, von den unbeschwerten Tagen in Homs. Aber oft enden die Träume mit schreienden Männern und mit dem leeren Geldbeutel von Vater. Und manchmal ertrinke ich in einem eiskalten Fluss. Tagsüber träume ich auch auf den langen Fahrten, wenn ich zum Fenster hinaussehe. Ich träume von einer guten Zukunft. Ich träume von Deutschland, dem Land unserer Hoffnung. Da sind gute Menschen. Mutter hat einmal erzählt, dass dort Menschen von der Regierung bezahlt werden, damit sie anderen Menschen helfen. Selbst Polizisten und Soldaten sollen das tun. Ich kann mir das nicht vorstellen. Die Polizisten, die ich kenne, machen mir Angst. Vater hat einmal gesagt, es gibt ein Land, in dem leben die Menschen in Frieden. Da denkt der Präsident nicht nur an sich und seine Familie. Da entscheiden alle gemeinsam, wie es weitergehen soll. Vater, in so einem Land möchte ich leben. Daran muss ich jetzt wieder denken. Und sollten wir je heil in Deutschland ankommen, dann will auch ich anderen Menschen helfen und mitentscheiden. Es ist Herbst geworden. Ich schaue aus dem Fenster. Die Blätter werden gelb und braun. Die Tage werden kürzer, die Kraft der Sonne lässt nach. Gestern sind wir in eine große Stadt mit hellen, sauberen Häusern gekommen. Der Fahrer hat uns vor einem großen Gebäude aussteigen lassen. Er hat mit Vater gesprochen. Dann ist er davongefahren. Nun sitzen wir in einem Zug, der uns nach Deutschland bringen soll.
Aus dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Präambel. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. 8. Januar 2022. Hassattacken gegen Migranten in Neukölln. Seit Monaten kann Mehmet D. nicht mehr ruhig schlafen. Regelmäßig schlagen nach Einbruch der Dunkelheit Unbekannte mit aller Wucht gegen die geschlossenen Rollläden seiner Erdgeschosswohnung am Kielufer. Meine Wohnungstür und das Türschloss wurden mehrfach mit Hundekot beschmiert. Steckt dahinter Ausländerhass? Artikel 3. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Dienstag, 12. April 2022. Halle-Attentäter mordete aus Ausländerhass. Jetzt ist das Urteil rechtskräftig. Das Urteil gegen den Attentäter von Halle ist rechtskräftig. Dies bestätigt der Bundesgerichtshof am Dienstagvormittag. Das Gericht hat den Rechtsextremen Stefan Bayer zu einer lebenslangen Haftstrafe mit Sicherungsverwahrung verurteilt. Bayer verübte einen Anschlag auf eine Synagoge und ermordete anschließend zwei Menschen.
Eines Abends sprach mein Vater zu uns Kindern von dem Land, wo wir nicht mehr unterdrückt sind, wo man Gemeinsamkeit versteht. Es gibt dort keine Kriege, keine Mauern, keine Not. Papa, wann endlich sind wir dort? Den fremden Menschen saßen wir dann in dem Zug. Zwischen Heimat und der Sehnsucht, verpackt in Tüten und Kartons. Und aus den Augen meines Vaters strahlte stolze Zuversicht. Papa, zeig uns die Hoffnung, die nicht bricht. Denn wir wollen endlich frei sein. Und der Zug erfuhr nach Deutschland. Immer näher kamen wir nach Deutschland. Immer näher, immer näher kamen wir nach Deutschland. Immer näher, und der Zug gab einen Deutschland. Und wir sahen Steine fliegen, Gläser glitten durch die Nacht. Flammen hielten uns gefangen, Panikangst hielt uns in Schach. Und wir sahen dieses Grinsen, spürten grenzenlosen Hass. Papa, ist das das Land der Hoffnung, ist das Deutschland? Sind wir wirklich in Deutschland? Man gab uns keine Hilfe, es gab tosenden Applaus. Die traten uns mit schweren Stiefeln und schrien:
Ausländer!
Schallendes Gelächter und tosendes Geschrei. Papa, ist das das Land der Hoffnung, ist das Deutschland? Sind wir wirklich in Deutschland?
Wir saßen eng umschlungen und wir standen fassungslos. Wir waren diesem Traum entflohen, zertretene Hoffnung, verbranntes Paradies, unsere Heimat fern verloren. Warum verwehrt man uns das Recht, als freier Mensch zu leben, Papa, sprich. Aus seinen Augen blickte Trauer. Seine wunden Lippen schwiegen. Sein Blut verrann im Dreck.
Ich kann die Tränen nicht mehr zurückhalten. Ich bin kein tapferer junger Mann mehr. Es war einfach zu viel, was in den letzten Tagen passiert ist. Erst die vielen Menschen am Bahnhof der Stadt, die sie München nennen. Ich verstehe ihre Sprache nicht, aber anscheinend haben sie auf uns gewartet. Sie waren sehr freundlich. Es sah so aus, als klatschten sie Beifall, als wir mit dem Zug einfuhren. Unseren Eltern haben sie belegte Brote gegeben, Fadila und mir haben sie eine Tüte mit lauter Süßigkeiten in die Hand gedrückt. Deutschland. Endlich sind wir am Ziel. In dem Land, wo die Menschen gut sind. Irgendjemand notiert unsere Namen, dann setzen sie uns wieder in einen Bus. Wir sind noch einmal 2 oder 3 Stunden unterwegs. Es ist schon dunkel, als wir in der neuen Stadt ankommen. Wieder sind es viele Menschen, die uns empfangen. Aber dieses Mal kein Beifall, keine belegten Brote. Dieses Mal Fackeln und Geschrei. Ich habe nicht verstanden, was sie gerufen haben, aber sie haben Fäuste gereckt. Ich spüre erneut Angst. Andere Männer haben uns in eine große Halle geführt. Viele Betten hinter Vorhängen. Uns haben sie 4 zugeteilt. Da liegen wir nun. Ich bin erschöpft und verwirrt. Ist das Deutschland? Ich kann die Tränen nicht aufhalten.
Thank you.
Das Schlimmste ist ein fußballspielender, ministrierender Senegalese, der über 3 Jahre da ist. Weil den wirst du nie wieder abschieben. Aber für den ist das Asylrecht nicht gemacht, sondern der ist Wirtschaftsflüchtling.
Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte.
Geld für die Oma statt für Sinti und Roma.
Die doppelte Staatsbürgerschaft bringt nichts anderes als heimatloses und vaterlandsloses Gesindel her.
Diese Kameltreiber sollen sich da hinscheren, wo sie hingehören.
Wir sind doch nicht das Sozialamt der Welt.
Die ersten Tage sind schwer. Eigentlich geht es uns gut, wir haben immer zu essen, aber so vieles ist mir fremd. Sie nennen es hier Wurst. Aber mir graut davor. Auch das Brot ist seltsam hart und grau. Ich sitze oft vor der Halle und beobachte die Menschen. Viele bringen Pakete. Dann können Fadila und ich uns wieder etwas zum Spielen nehmen. Heute ist auch ein Buch in deutscher Sprache dabei. Ich will versuchen, diese Sprache zu lernen. Eine junge Frau kommt auf meine Schwester und mich zu. Wollt ihr mitkommen? Wir spielen zusammen. Ich verstehe sie nicht, aber sie winkt uns freundlich heran und deutet auf ein Haus nebenan. Dort spielen ein paar Jungs Fußball. Die habe ich auch schon in der Halle gesehen. Es sind auch ein paar Schwarze darunter. Ich bin unsicher. Lassen Sie mich mitspielen? Als mir einer den Ball zukickt, nehme ich an. Wochen später. Wir sind in ein anderes Haus gezogen. Da leben viele Familien zusammen. Jede Familie hat ein Zimmer, manche zwei. Es gibt eine Küche für alle. Da ist oft großes Gedränge. In der Stadt kenne ich mich inzwischen ganz gut aus. Ich bin oft unterwegs. Und ich darf in die Schule. Ich lerne immer mehr die fremde Sprache kennen. Oft muss ich für Mutter Yasina übersetzen, wenn wir zum Einkaufen oder zu dem netten Herrn vom Amt gehen. Und dennoch, ich habe immer ein wenig Angst, wenn ich in die Schule gehe. Wenn ich die Lehrerin nicht verstehe, merke ich, dass ein paar Jungs über mich lachen. Manche von ihnen sprechen nicht nur Deutsch, sondern auch noch eine andere Sprache. Manchmal habe ich das Gefühl, dass sie dann über mich reden. Warum reden sie nicht mit mir? Wenn ich abends auf meinem Bett liege, überkommt mich oft eine große Traurigkeit. Wie es jetzt wohl in Homs aussieht? Ich wollte, auch Onkel Hakim und seine Familie wären jetzt bei uns. Vater telefoniert oft mit seinem Bruder. Es geht ihnen in Italien nicht so gut. Sie leben dort in einem Zelt an einer vielbefahrenen Straße. Wie es meinen Freunden Mohammed und Mejda wohl geht? Ich vermisse sie sehr. Ich wünsche mir auch hier ein paar gute Freunde.
Es ist Wahl in Deutschland. Was wählen wir? Rechts oder demokratisch? Hass oder Toleranz? Freiheit oder Sicherheit? Wohlstand oder Gerechtigkeit? Ich oder wir? Mehr Geflüchtete in Ausbildung und Beschäftigung. Knapp jedes vierte Unternehmen in Deutschland beschäftigt Geflüchtete. Das sind 429.000 Unternehmen, rund 18.000 mehr als noch vor 3 Jahren. Inzwischen bildet bereits jedes 10. Unternehmen Geflüchtete im Rahmen einer dualen Ausbildung aus. Geflüchtete, die ehrenamtlich begleitet werden, sprechen besser Deutsch, erhalten eher einen Job, eine Ausbildung, eine Wohnung und kommen auch besser an Sozialleistungen, sagt eine Studie des ZEW, Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung Mannheim GmbH. Sprachpatinnen, treffen sich wöchentlich für etwa 45 Minuten mit einem Schulkind, das erst seit kurzem in Deutschland ist, sowie gar kein oder wenig Deutsch spricht. Gemeinsam erkunden sie spielerisch die deutsche Sprache.
Unter Menschen, die helfen, und doch bin ich allein, freundlich und doch fremd. Kann ich ihnen vertrauen? Ich schlaf heut nicht ein, heut Nacht. Heute Nacht allein. Die Macht, die mich schützt, ist mir finster wie der Tod. Die Kraft, die mich stützt, bringt auch hellen Schein. Ich schlaf heut nicht ein, heut Nacht allein. Es bleibt die Einsamkeit. Ich bin hier nicht daheim. Es geht mir hier zwar gut, doch ich schaffe es nicht allein. Ich schlaf heut nicht ein, heut Nacht allein. Mir bleibt nur die Hoffnung als Kraft für das Leben. Die Hoffnung allein, allein. Nur die Hoffnung ganz allein. Die Hoffnung ganz allein, nur die Hoffnung ganz allein. Ich schlaf heut nicht ein, heut Nacht allein.
Heute ist ein besonderer Tag. Mit der Schule ist ein Ausflug geplant. Ich freue mich auf das Neue, das ich sehen werde. In der großen Stadt komme ich aus dem Staunen nicht heraus. Wie sauber hier alles ist und wie viele Menschen voll bepackt mit Einkaufstüten durch die Straßen eilen. Da sehe ich plötzlich den alten Mann, der auf einem großen Karton neben seiner Tasche schläft, mitten in der Mittagssonne. Ich frage meine Lehrerin, warum hilft denn niemand diesem Mann? Er bekommt schon Hilfe, wenn er das möchte, aber es gibt auch bei uns viele Menschen, die schaffen es einfach nicht. Ich schaue mich neugierig um. Was ist das für ein Stern? Ich deute auf ein Haus. Hanna, die neben mir läuft, weiß es. Das ist ein Davidsstern. Er zeigt, dass in diesem Haus Juden wohnen. Die Lehrerin erklärt uns, das ist eine jüdische Synagoge. Wie bei uns Christen die Kirche. Da flüstert mir Hanna zu, wir haben bei uns zu Hause auch so einen Stern. Ich werde neugierig. Dann seid ihr auch nicht aus Deutschland? Hanna lacht, doch, aber wir sind keine Christen, sondern Juden. Und sprecht ihr auch eine andere Sprache? Ich habe mich schon oft gefragt, warum Hanna so gut Deutsch spricht. Sie war eigentlich die Einzige, die mir im Unterricht geholfen hat, wenn ich nicht mehr weiter wusste. Meine Oma kam aus der Ukraine und hat als Kind Russisch gesprochen. Aber heute sprechen alle in meiner Familie Deutsch. Aber warum stehen Polizisten dort vor eurer Kirche? Die Lehrerin hat aufmerksam zugehört und antwortet, es gibt leider auch in Deutschland immer noch viele Leute, die Menschen ablehnen, weil sie aus anderen Ländern kommen oder eine andere Religion haben. Sofort steigen in mir wieder die Bilder aus der ersten Nacht in Deutschland auf. Manche hassen sie sogar, fährt die Lehrerin fort, besonders die Juden. Die sind an allem schuld, sagen sie. Ich schaue Hanna an. Ich dachte bisher immer, ihr gehe es gut. Sie ist doch so fröhlich und unkompliziert. Hanna scheint meine Gedanken zu lesen. Komm mich und meine Familie doch einmal besuchen. Dann erzähle ich dir, wie es bei uns so ist. Ich merke, wie ich plötzlich rot werde. Warum freue ich mich so über Hannas Worte? Ob sie das spürt? Jedenfalls schaut sie mich lächelnd an. Und ich merke, wie mein Herz schneller schlägt.
Ja, so finde ich mich. Ja, so finde ich mich. Heute hier, morgen dort, überall ist der Ort, wo mein Lieben das Leben gewinnt. Sieh, die Erde ist schön, wo die Menschen sich sehen und im anderen das Schöne nur fehlt. Wenn dein Ich mich zum Du macht und dein Du mich zu mich lacht, ja, so finde ich mich und erkenne mein Ich. Erst dein Du hat mir Menschsein gebracht. Wo die Menschen sich fliehen, seh die Zukunft ich nie, nur wo Mensch zu Mensch kommt, da ist Sinn. Gleich ob schwarz oder weiß, gleich ob arm oder reich, jeder Mensch, den Gott schuf, ist Gewinn. Wenn dein Ich mich zum Du macht und dein Du mich zum Ich lacht, ja, so finde ich mich und erkenne mein Ich. Erst dein Du hat mir Menschsein gebracht. also freue ich mich, lach dem Hass ins Gesicht, sing dem Frieden ein fröhliches Lied. Ob es Tag ist, ob Nacht, immer gebe ich Acht, ob die Würde des Menschen, ob siegt. Wenn dein Ich mich zum Du macht und dein Du mich zum Ich lacht, ja, so finde ich mich und erkenne mein Ich. Wenn dein Ich mich zum Du macht und dein Du mich zum Ich lacht, ja, so finde ich mich und erkenne mein Ich. Erst dein Du hat mir Menschsein gebracht. Erst dein Du hat mir Menschsein gebracht.